Heute Abend wollen wir ein bisschen uns beschäftigen mit dem Thema, wie ruft Gott in die Mission? Ein spannendes Thema. Ich kann mir vorstellen, dass viele diese Frage sich schon mal gestellt haben. Wie funktioniert sowas eigentlich? Gibt es da eine Anleitung zu? Oder ja, wie sieht das praktisch aus? Ich möchte versuchen, da ein paar Sachen zu sagen. Aber vorweg möchte ich erstmal gerne einen Vers lesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16. Markus 16, ich lese mal Vers 11 zuerst. Und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Vers 13. Und diese gingen hin und verkündeten es den übrigen, auch denen glaubten sie nicht. Nachdem aber, als sie zu Tisch lagen, offenbarte er sich, den Elfen und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärte, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Mich ermutigt das immer wieder, wenn ich diesen Abschnitt lese, hier in Markus 16. Weil uns das zeigt, wie gütig und gnädig und langmütig der Herr ist. Man muss sich das mal vorstellen, der Herr Jesus, der hat während seines Lebens öfter von seinem Tod und auch von seiner Auferstehung gesprochen und den Jüngern sein Herz geöffnet, ihnen gesagt, was mit ihm geschehen würde. Mehrfach hat er das getan. Und als es dann passiert ist, da glaubten sie nicht. Da hat der Herr mehrere Zeugen zu ihnen geschickt und sie haben ihnen nicht geglaubt. Und dann irgendwann erscheint der Herr Jesus selbst diesen Elfen, die noch da waren, und erschallt ihren Unglauben. Und jetzt würde man denken, ja, die haben so versagt, jetzt ist alles vorbei, denen kann man nichts mehr anvertrauen. Aber gerade diesen 11 Jüngern sagt der Herr Jesus, geht hin in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Gott kann jeden gebrauchen, auch wenn wir schon einmal versagt haben. Das ist der Missionsbefehl, den wir hier finden im Markus-Evangelium. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ja, es ist doch hier so klar geschrieben. Wir sollen doch alle gehen, wir sollen doch gehen und der ganzen Schöpfung das Evangelium predigen. Brauche ich dann eigentlich noch einen Ruf oder ist es nicht eigentlich sowieso klar und ich kann eigentlich einfach losziehen? Die Frage kann man sich ja stellen. Ich möchte gerne mal zwei Arten von Berufungen unterscheiden jetzt vorab, bevor wir jetzt in dieses Thema einsteigen. Es gibt Berufungen, zu denen sind wir alle berufen. Beispielsweise, dass wir ein heiliges Leben führen sollen oder dass wir dem Bild des Herrn Jesus gleichförmig werden sollen oder dass wir um der Gerechtigkeit willen leiden sollen. Das sind alles Berufungen, die treffen für jeden Gläubigen zu. Da gibt es keine Ausnahmen. Wir sind alle dazu berufen, die Tugenden dessen zu verkündigen, der uns berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das trifft auf jeden Christen zu, auf jeden, der errettet ist. Aber dann gibt es auch Berufungen für spezielle Aufgaben, für spezielle Dienste. Und das ist eine individuelle Sache, die Gott jedem von uns persönlich zeigt. Das gilt nicht nur für das Thema Mission, das gilt überhaupt für Dienst für den Herrn, in dem, was wir tun. Es gibt Werke, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und zu diesen Werken hat Gott uns berufen. Diese Aufgaben gibt Gott in einem gewissen Sinne nur dir, ganz persönlich. Aber es geht darum, natürlich herauszufinden, welche Aufgaben sind das und wie redet Gott zu uns. Wir hatten das jetzt heute mal gehabt. Wir hatten heute einen Vortrag gehört über die Enden der Erde. Sehr beeindruckend, wie sehr das Herz Gottes auf alle Völker ausgerichtet ist, dass er möchte, dass sie alle gerettet werden, dass sie alle zu Anbetern werden. Und in Verbindung mit diesem Vortrag, da hat der Jens gesagt, er hat mal einen Anruf bekommen von einem Bruder, der sagte, du bist jetzt auch Missionar, hältst du dich jetzt auch für was Besseres? Und wir haben gesehen, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Missionare sind nichts Besseres als andere Christen. Wir sind alle eine Familie und diese elende Vergleicherei, das ist einfach nur fleischlich und hat nichts Geistliches. Es geht überhaupt nicht darum, dass man sich in irgendeiner Weise vergleicht. Und das gilt auch für die Aufgaben, die Gott uns gibt, überhaupt, ob jetzt missionarisch oder örtlich oder wie auch immer. Wir singen das in einem Lied so schön, jedes an dem Plätzchen, wohin Gott es stellt. Ja? Dieses Kinderlied. Und das trifft zu auf jeden von uns. Und wir können uns freuen über jeden Dienst, der für den Herrn getan wird, egal an welchem Ort. Ich möchte jetzt gerne, bevor ich ein paar Beispiele gebe zu dem Thema Berufung, ich habe da mal 7 Missionare oder Missionarsfamilien zu interviewt und einfach mal die Frage gestellt, wie ist euch das eigentlich klar geworden, dass ihr aufs Missionsfeld gehen sollt? Und habe ganz unterschiedliche Antworten bekommen, teilweise haben sie sich auch überschnitten, aber eine sehr interessante Sache. Bevor ich darauf zu sprechen komme, möchte ich aber erstmal so ein bisschen anhand der Bibel zeigen, wen Gott berufen hat, aus was für einem Umfeld Gott Menschen berufen hat, was für Aufgaben Gott Menschen gegeben hat. Das ist ein ganz interessantes Thema. Zuallererst mal möchte ich mal den Mose erwähnen. Mose, ein Mann, der seinen Beruf ausgeübt hat, 40 Jahre lang hat er Schafe gehütet in Midian, dieser Wüste dort. Und an einem Tag, da passiert es, da sieht er dort auf einmal einen brennenden Dornbusch, der nicht verzehrt wird. Und das ist ganz beeindruckend in 2. Mose 3, da lesen wir, als der Herr sah, dass er aufmerkte, da sprach der Herr zu ihm. Ich habe mir manchmal die Frage gestellt, wie viele brennende Dornbüsche hat der Mose vorher schon gesehen und hat sie einfach übersehen. Ja? Als Mose aufmerkte, da sprach der Herr zu ihm. Es gibt manchmal Situationen in unserem Leben, die völlig außergewöhnlich sind und wodurch Gott zu uns reden möchte. Das können auch Umstände sein, wo Gott uns mal richtig wachrüttelt und er wartet vielleicht darauf, dass wir aufmerken, dass wir auf einmal merken, okay, hier passiert gerade was, Gott redet. Gott greift in mein Leben ein. Gott möchte, dass ich jetzt mal ganz genau hinhöre. Man hört Mose zweimal seinen Namen. Gott sagt, Mose, Mose, ganz beeindruckend. Und dieser Mann, der war zerbrochen, der hatte 40 Jahre lang jetzt verbracht, der wusste nicht, wie die Zukunft aussieht. Wir gucken zurück, wir kennen Mose 40, 40, 40, ja, wir kennen diese Dreierteilung im Leben von Mose, der wusste das überhaupt nicht. Der kannte die ersten 40 Jahre und die zweiten, die waren noch am Laufen und der kannte das Ende nicht. Das war ein gebrochener Mann. Und der bekommt hier eine besondere Aufgabe von Gott. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Aber er hat seinen Beruf ausgeübt. Das, was er jetzt täglich getan hat, hat er weitergemacht und aus dieser Situation heraus beruft Gott ihn zu einer besonderen Aufgabe. Bei Gideon, da sehen wir, dass er dabei war, Weizen auszuschlagen. Der hat in gewisser Hinsicht auch gearbeitet und hat Nahrung sichergestellt. Der war treu in dem, was er getan hat, wollte Nahrung sicherstellen für das Volk Gottes, hat Eifer an den Tag gelegt und auf einmal blitzartig, da steht dieser Engel des Herrn da und sagt ihm, gehe hin in dieser deiner Kraft. Ich sende dich. Es gibt David, auch ganz beeindruckend, David, der war irgendwo am Schafe hüten. Keiner dachte an David, die hatten den alle vergessen, als der Samuel kam, um da in der Familie Isais jemanden zu salben. Da dachte keiner an David, der war einfach irgendwo vergessen da beim Schafe hüten. Aber dort auf der Weide beim Schafehüten, da hatte David wertvolle Erfahrungen mit seinem Gott gemacht. Da hatte er erlebt, wie Gott ihn bewahrt hatte vor dem Löwen und vor dem Bären. Das waren gewaltige Erfahrungen, die er gemacht hatte mit seinem Gott. während er seiner täglichen Arbeit nachging. Das ist ein ganz wichtiger Punkt generell, wenn es um Berufung geht, dass man erstmal Erfahrungen mit Gott sammelt, dort, wo Gott uns hingestellt hat. In dem, was wir jetzt gerade tun, täglich, dass man in diesem Lebensabschnitt Erfahrungen mit Gott macht und Gott dann zu seiner Zeit vielleicht zu besonderen Diensten oder Aufgaben beruft. Bei Amos, da wissen wir nicht viel darum, möchte es aber gerne mal lesen. Jetzt mal im Kontrast zu David, das zeigt uns auch, dass es da kein Schema F gibt. Ja? Bei Amos, da heißt es, in Kapitel 7, in Vers 14, und Amos antwortete und sprach zu Amasja: Ich war kein Prophet und war kein Prophetensohn, sondern ich war ein Viehhirt und las Maulbeerfeigen. Und der Herr nahm mich hinter dem kleinen Vieh weg. Und der Herr sprach zu mir: Geh hin, weissage meinem Volk Israel. Also auch da, jemand, der war am Arbeiten, der hat seinen Beruf ausgeübt, und auf einmal hat Gott ihn da vom kleinen Vieh weggenommen und hat ihm diese besondere Aufgabe gegeben. Uns ist nicht mitgeteilt, was da vorher gewesen ist. Es gibt Petrus, Jakobus, Johannes, die haben gefischt. Die waren einfach dabei, ihre täglichen Aufgaben zu tun, Fische zu fangen. Hat mal besser, mal schlechter geklappt, ja, aber dann kommt auf einmal der Herr vorbei und er beruft sie und sagt: Verlasst euren Vater, verlasst eure Netze, folgt mir nach. Und ein ganz neuer Lebensabschnitt hat begonnen im Leben dieser Männer. Das sind einfach mal Beispiele. Ich möchte es immer wieder betonen, es gibt kein Schema F bei Berufung. Es gibt manche Anhaltspunkte, aber wir dürfen niemals irgendwie anfangen, ein Gesetz aufzustellen, dass man jetzt sagen muss: Okay, du musst erst so und so lange gearbeitet haben und dann kann Gott dich berufen. Ein anerkannter Diener des Herrn aus den USA, soweit ich weiß, hat er niemals in seinem Leben gearbeitet und ist direkt von der Schule ins Werk des Herrn gegangen. Gibt es auch. Ja, ist ja vielleicht nicht die Regel, aber wir sollten niemals sagen: Gibt es niemals, sowas darf es gar nicht geben. Dann ist es sehr interessant auch zu sehen, wie Gott Aufgaben gegeben hat. Gott hat verschiedene Aufgaben gegeben, und wenn man sich das mal so anschaut, wem Gott welche Aufgaben gegeben hat, dann ist das auch eine sehr interessante Sache. Gott hat dem Mose eine Aufgabe gegeben. Mose war ein Viehhirt, ja, der jetzt 40 Jahre kaum was anderes gemacht hat, wahrscheinlich als Schafe zu hüten. Und dieser Mann, der so gebrochen war, dem gibt Gott die Aufgabe, ein Volk von über 2 Millionen Menschen wahrscheinlich aus Ägypten hinauszuführen und das Land Kanaan zu bringen. Einem Hirten, da würdest du doch denken: Nee, das muss ein Heeroberster sein, das muss ein General sein, der kann sowas gut managen, ja? Aber doch nicht eben so ein Schafhirte. Aber Gott wusste ganz genau, was er da macht, indem er Mose nimmt. Mose war ein gebrochener Mann. Das ist natürlich, spielt eine ganz entscheidende Rolle auch bei Mose, dass er gebrochen war. Ich komme da nachher auch nochmal drauf zurück. Aber das ist auch eine Sache, das war jemand, der hat nicht auf sich selbst vertraut. Im Gegenteil. Als Gott ihn berufen hat, da hat er nicht auf sich selbst vertraut, sondern hatte überhaupt kein Selbstvertrauen. Gideon, der war furchtsam. Das war jemand, der hat sich grundsätzlich gefürchtet. Das sieht man in dem, wenn man den Abschnitt mal so ein bisschen liest. Aber das war ein Mann, der wird von Gott dazu berufen, 135.000 Soldaten aus der Region von Israel zu vertreiben. Da benutzt Gott so einen Mann, einen furchtsamen Mann, um so etwas zu tun. Und Gideon soll nur 300 Mann mitnehmen. Ja? Also wenn wir sagen, ich bin furchtsam, für mich ist Mission, das ist nichts für mich oder so, vielleicht sind wir genau die Richtigen. Ja? Gott hat da kein Schema F. Und Gott benutzt oft gerade die schwachen Gefäße, gerade die, die sagen: Sowas kann ich nie, das könnte ich nie. Man hört das ja ab und zu mal. Dann kommen mal Leute oder Geschwister sagen: Also sowas könnte ich nie. Das habe ich eigentlich auch nicht. Darum geht es ja auch nicht. Es wäre ja schlimm, wenn wir sagen würden: Ja, sowas, das könnte ich ganz gut. Ja? Wäre ja schlimm. Aber darum geht es ja nicht, dass wir sagen oder sowas oder denken, wir könnten sowas. Nein, Gott beruft oft Leute, die sagen, sowas könnte ich nie. David war ein unbedeutender Hirte. Wie gesagt, er war völlig vergessen und Gott hatte den auserwählt, den Mann nach seinem Herzen, um König über sein Volk zu sein, um der Hirte Israels zu sein. Wir lesen von Matthäus, einem verachteten Zöllner, der Menschen beklaut hat. Und der wird dazu auserwählt, das Matthäus-Evangelium aufzuschreiben. 28 Kapitel der Heiligen Schrift aufzuschreiben, die von Millionen von Menschen und Gläubigen gelesen werden und zum Segen sind. Auch Markus, Johannes Markus, ein Diener, der versagt hat in seinem Dienst, wird von Gott dazu berufen, das Markus-Evangelium aufzuschreiben. Das sind einfach wunderbare Beispiele, die uns zeigen, bei Gott gibt es keine Voraussetzung in dem Sinne, dass wir großartige Leistungen erbringen müssten oder dass wir stark sein müssen in uns selbst, damit er uns irgendwie berufen kann. Ich möchte dazu gerne mal einen Vers lesen, einige Verse aus 1. Korinther Kapitel 1, das auch ein bisschen unterstreichen. 1. Korinther Kapitel 1, ich lese ab Vers 26. Denn seht eure Berufung, Brüder, da geht es jetzt natürlich generell um die Berufung zur Errettung, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schande mache, und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schande mache, und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, und das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Also Gott wählt oft ganz bewusst schwache Werkzeuge aus, die kein Vertrauen auf sich selbst haben, damit er dann letztendlich auch die ganze Ehre bekommt. Mission ist ja ein Thema, was es nicht nur im Neuen Testament gegeben hat, sondern auch schon im Alten Testament. Und vielleicht das eindrücklichste Beispiel im Alten Testament, was Mission angeht, das finden wir bei Jona. Jona, der bekommt auf einmal von Gott diesen Ruf, wo Gott ihm sagt, dass er jetzt weit weggehen soll zu dieser Nation nach Ninive und ihnen predigen soll, dass sie Buße tun sollen. Er sollte das Gericht ankündigen über diese Nation. Weit weg zu den Nationen. Was hat Jona gemacht, als er diesen Ruf des Herrn gehört hat? Er ist in die genau entgegengesetzte Richtung gegangen, weil ihm das einfach nicht gepasst hat. Aber was beeindruckend ist, ist, dass Jona ein Beispiel von mehreren ist dafür, dass Gott auch Menschen, die ihm bereits dienen, die bereits in seinem Dienst stehen, dass er die zu anderen Aufgaben beruft, dass er vielleicht auch das Aufgabenfeld erweitert. Wir lesen in 2. Könige 14, Vers 25, dass Jona bereits prophezeit hatte. Das war jemand, der hat das nicht an dem Augenblick angefangen in Verbindung mit Ninive, sondern der hat das vorher schon getan. Und jetzt auf einmal schickt aber Gott Jona und sagt, jetzt gehst du zu dieser Nation und tust das und kündigst ihnen das Gericht an. Wir sehen das auch bei Jesaja. Jesaja war jemand, der war bereits Prophet. Wir kommen da nochmal drauf zurück am Donnerstag. Und der wird aber auf einmal in Jesaja 6 zu einer besonderen Aufgabe berufen, die über Jahre hinweg dauern sollte. Ja. Aber der war bereits treu gewesen in dem Dienst, den Gott ihm gegeben hatte. Wir finden was Ähnliches bei Philippus. Philippus, einer der Diakone, einer der voll Glaubens und Heiligen Geistes war, der diese Aufgabe in Treue gemacht hat, Apostelgeschichte 6. Das war ein treuer Mann. Und dann, als die Verfolgung ausbrach, da konnte Gott diesen Mann benutzen, der dann nach Samaria ging und ihn dort in Christus predigte. Ja, der wurde so ein bisschen in die Mission geschubst, sage ich mal, ja, durch Verfolgung auch. Und hat dann dort den Christus gepredigt und viele haben geglaubt und viele haben sich gefreut, aber eine große Freude in dieser Stadt. Ich möchte dazu auch mal einen Vers lesen aus 1. Timotheus Kapitel 3. 1. Timotheus Kapitel 3, da lesen wir im Blick auf die Diener oder die Diakone, Vers 13, denn die, die wohl gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Und das kann man mit eigentlich auch darauf beziehen, dass wenn man treu in diesen Dingen dient, in den örtlichen Aufgaben, die Gott einem gibt, dann kann es sehr gut sein, dass Gott das Aufgabenfeld auch erweitert. So ist es auf jeden Fall bei dem Philippus gewesen. Er ist an diese Stadt gegangen, viele sind zum Glauben gekommen und dann konnte Gott ihn auch gebrauchen, um diesen einzelnen Kämmerer zum Glauben zu führen, der, wovon ich überzeugt bin, dass er Evangelium nach Afrika gebracht hat. Ja? Das war jemand, der ist dann Bote geworden für einen neuen Kontinent. Wir lesen auch von Paulus und Barnabas. Das ist auch ganz beeindruckend. Ich möchte das auch gerne mal aufschlagen in Apostelgeschichte 13. Ich lese die Verse mal, Vers 1, und es waren in Antiochien in der dortigen Versammlung Propheten und Lehrer, Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, großgezogen worden war, und Saulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da entließen sie sie, nachdem sie gefastet und gebetet und ihnen die Hände aufgelegt hatten. Da haben wir also auch, da haben wir eine Gruppe von Dienern, die gemeinsam gedient haben. Es muss wunderbar gewesen sein, diese Einmütigkeit zu sehen unter diesen Dienern des Herrn, an diesem einen Ort. Und dann plötzlich, während sie dienen und gleichzeitig in einer gewissen Erwartungshaltung sind, vielleicht sehen wir das in dem Fasten, dass sie mit Erwartung dem Herrn gedient haben, wie soll es weitergehen, da spricht der Heilige Geist, sondert mir jetzt diese zwei aus. Er sagt das nicht zu der Versammlung dort, sondern er sagt das zu dieser Gruppe von Dienern. Und diese hören die Stimme und dann werden diese zwei ausgesandt. Sie gehen vom Heiligen Geist ausgesandt, nachdem sie in Treue gedient und sich vor dem Herrn geprüft hatten, wie soll es weitergehen. Wir sehen was Ähnliches in Apostelgeschichte 16. Wir hatten das heute Morgen kurz vor uns. Da waren Paulus und Silas und andere Mitarbeiter, die darin gehindert worden waren, das Wort Gottes in Asien zu reden. Und dann lesen wir davon, kann ich das auch mal gerade aufschlagen, in Apostelgeschichte 16. Vers 6. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft und nachdem sie von dem Heiligen Geist daran gehindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber gegen Mysien hinkamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber an Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Und es erschien Paulus in der Nacht ein Gesicht, ein gewisser mazedonischer Mann, stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Also auch da war wieder eine Gruppe von Männern, die dem Herrn dienen wollten, die diesen Eifer für Gott hatten und dann gibt Gott Wegweisung durch diese Vision, durch dieses Gesicht, was Paulus gesehen hat. Es wird ja oft angeführt, auch im Blick darauf, wie kann man den Willen erkennen, den Willen Gottes erkennen. Ist das immer so klar oder ist das nicht so klar? Und hier wird gesagt, sie schlossen. Das heißt, aus dem, was Paulus da gesehen hatte, schlossen sie, dass es der Wille des Herrn war, dass sie jetzt ein neues Missionsfeld besuchen sollen. Das bedeutet aber auch jetzt nicht, dass es immer so ist, dass wir schließen in dem Sinne. Ja, Apostelgeschichte 13, da lesen wir nichts davon, dass sie schlossen, sondern sie waren sich dessen völlig bewusst, der Heilige Geist hat die jetzt ausgesandt und die gehen. Und so gibt es auch andere Beispiele, wo nicht nur geschlossen wurde, sondern wo Gewissheit da war. Also es gibt beides. Auch da dürfen wir nicht von einer Seite vom Pferd fallen. Ja, es gibt Beispiele aus der Schrift, die uns das zeigen, wie Menschen berufen worden sind, auch aus dem Arbeitsleben. Es gibt das aber auch in der Kirchengeschichte. Das hat mich sehr ermutigt, das mal so zu sehen, wie Gott Menschen auch in der Kirchengeschichte gerufen hat. Und da gibt es ja zig Beispiele, wie unterschiedlich das auch gewesen ist. Mich hat es beeindruckt, der Bruder F.B. Hall, der hat das mal geschildert, als er gefragt wurde, was soll man jemandem raten, der den Wunsch hat, dem Herrn zu dienen? Wo soll er anfangen? Wie soll das gehen? Und er hat eine sehr interessante Antwort gegeben und eine kleine Geschichte dazu, eine Anekdote, die genauso geschehen ist. Die möchte ich gerne einfach mal so als ein Beispiel vorlesen, neben einigen anderen, die da noch kommen. Also ich lese das jetzt mal vor. Da schreibt F.B. Hall, der sagt, ich würde alle jungen Gläubigen dazu ermuntern, dem Herrn zu dienen, indem sie einfach das gemäß seiner Berufung und Bestimmung über ihr Leben Nächstliegende tun. Das Nächstliegende zu tun ist ein sehr gesundes Motto, wenngleich es auch die Regel ist, genau dies nicht tun zu wollen. Vor Jahren lebte in einer bergigen Gegend Virginias ein einfaches Dienstmädchen, das in seinem Leben nur 3 Monate lang zur Schule gegangen war. Es verdiente $4 im Monat. Davon spendete es $1 an die Kirche und einen weiteren für die Auslandsmission. Damit war es in beiderlei Hinsicht die größte Spenderin am Ort. Die beiden anderen Dollars erhielt der Vater, der sehr arm war und eine große Familie hatte. Ein Diener des Herrn besuchte den Ort. Unterbringungsmöglichkeiten waren rar und so wurde ihm die Kammer des Mädchens zur Verfügung gestellt. Auf dem Tisch lag ihre Bibel. Er öffnete sie und sah, dass auf fast jeder Seite etwas markiert war. Was ihn jedoch am meisten berührte, war die Anmerkung zu dem Vers, geht hin in die ganze Welt, Markus 16, Vers 15. In festen, klaren Buchstaben stand dort, wenn ich nur könnte. Am folgenden Tag sprach der Diener mit der jungen Schwester darüber, worauf sie in Weinen ausbrach, so dass er zunächst nichts aus ihr herausbringen konnte, aber etwas später erfuhr er die Geschichte. Im Alter von 14 Jahren bekehrte sie sich. Daheim fand sie ein Blatt, das herumlag, Chinas Ruf nach dem Evangelium. Niemand wusste, woher der Zettel kam, doch dies beflügelte nur alle ihre Gedanken. 10 Jahre lang betete sie darum, dass der Herr sie nach China senden möchte. Dann ging jedoch eine Veränderung in ihr vor. Erst 2 Wochen zuvor war sie zu der Überzeugung gekommen, dass sie einen Fehler gemacht hatte. Es war wohl der Wille des Herrn für sie, eine Missionarin in der Küche zu sein. Sogleich lautete ihr Gebet, mache mich willig, in der Küche eine Botin für dich zu sein. Und der Herr hat dieses Gebet erhört. 10 Jahre lang hatte sie sich nach dieser großen Sache gesehnt, die kleinen Dinge dabei aber nicht vernachlässigt, wie ihre Arbeit bewies. So wurde sie letztlich willens, das Geringe anzunehmen. Nachdem in ihrem kleinen Bereich als Küchenmagd ein Licht für den Herrn zu sein. Und nun sandte der Herr sie zu einem sehr gesegneten Dienst in China aus. Der Diener erhielt die Überzeugung, dass er speziell von Gott dazu gesandt worden war, um ihr zu helfen, und sie ging tatsächlich nach China. Einfach mal ein Beispiel von jemandem, der einen Traum hatte, sich das gewünscht hat, diesen Traum irgendwann aufgegeben hat und der Herr ihn dann doch erfüllt hat, in einer anderen Weise. Vielleicht kennen einige von euch Gladys Aylward, eine Frau, die auch ein Herz für China hatte und die schon von Kindheit an den Wunsch hatte, nach China zu gehen. Dann hat sie sich beworben, sie wollte Missionarin werden, sie hat sich beworben und ist also bei der Missionsgesellschaft und ist abgewiesen worden. Und dann hat auch sie für eine Zeit lang einen anderen Dienst getan, bis dann irgendwann eine Missionarin aus China kam und die ein bisschen die Werbetrommel für China gerührt hat. Ja, das hat sie gehört und sie ist davon sehr tief berührt worden. Sie ist erneut ins Gebet gegangen vor den Herrn und hat sich gefragt, soll ich jetzt über eine Missionsgesellschaft gehen oder willst du mich aussenden? Und sie ist zu der Überzeugung gekommen, dass der Herr selbst sie aussendet. Und dann hat sie sich ein Ticket gekauft, dann hat sie sich in den Zug gesetzt und dann ist sie nach China aufgebrochen. Ganz beeindruckende Geschichte. Von Charles Coleman, den werden wahrscheinlich wenige kennen, aber es ist eine ganz beeindruckende Geschichte, Der hat in Japan evangelisiert und sind sehr, sehr viele Menschen dadurch zum Glauben gekommen. Als der sich die Frage gestellt hat, Herr, sollen wir das machen, sollen wir die Mission gehen, hat lange Zeit dafür gebetet. Und eines Tages, als er in einer Gemeindestunde war, da bekommt er diesen Vers aus Matthäus 20, Vers 6. Geht auch ihr in meinen Weinberg und was irgend recht ist, das will ich euch geben. Und er kam mit Freude nach Hause zu seiner Frau. Und jetzt wollte er, dass seine Frau genau die gleiche Überzeugung bekommt. Er teilte ihr mit, ich habe jetzt Gewissheit, dass der Herr möchte, dass wir nach Japan gehen. Da schaut ihn seine Frau an und sagt, vor 6 Wochen, da hat der Herr mir diese Gewissheit gegeben in meiner Andacht. Und ich habe bis heute gewartet auf den richtigen Zeitpunkt, wann ich es mit dir teilen sollte. Ja, das sind Dinge wunderbar, wenn man sowas erleben darf. Hudson Taylor, der sich mit 17 bekehrt hat, der war Feuer und Flamme für den Herrn und der hat dann irgendwann, es wird nicht so genau beschrieben, aber unter längerem Gebet und auch unter intensivem Gebet hat er die Überzeugung bekommen, dass er nach China gehen soll. Und seine Eltern haben ihm mitgeteilt, dass sie bereits vor seiner Geburt dafür gebetet haben, dass er ein Missionar für China werden sollte. So waren die Wege Gottes zusammengeführt worden und Gott hatte wunderbar auf dieses Gebet geantwortet. Bruder Heikop hat einmal eine Geschichte erzählt, wie Gott beispielsweise rufen kann in die Mission. Da gab es wohl ein Ehepaar in Holland, die hatten seit längerem die Überzeugung, der Herr führt uns in Richtung Kolumbien. Hatten das immer wieder so bekommen und waren sich aber nicht ganz sicher, aber immer wieder ging die Richtung Kolumbien. Und der Bruder eines Tages, als er mit dem Fahrrad unterwegs war zur Versammlungsstunde, da bat er den Herrn nochmal, Herr, bitte rede doch, gib uns doch mal Gewissheit in dieser Frage, dass wir wirklich auf festem Grund stehen, dass wir wirklich erkennen, was dein Wille ist. Ich habe keine besondere Lehrgabe, ich habe auch keine besondere Evangelisationsgabe, aber irgendwie haben wir den Eindruck, du willst, dass wir das machen, wir verstehen es nicht, bitte gib uns Klarheit. Ja, dann ging er dort in diese Versammlungsstunde und dann stand ein Bruder auf, von einem anderen Ort, und er sprach über Gehorsam und dann sprach er mitten im Vortrag, sagt er auf einmal, und wenn der Herr will, dass du nach Kolumbien gehst, dann musst du gehorsam sein. Und ab dem Augenblick, da war den beiden klar, das ist Gottes Wille für uns. Dem war aber eine lange Vorlaufzeit vorausgegangen. Das war intensive Übung, viel Gebet war dem vorausgegangen. Da hatte Gott letztendlich so darauf geantwortet. Und es gibt ganz unterschiedliche Weisen, wie Gott seinen Willen deutlich machen kann. Gott kann das tun, zuallererst durch Gebet, wenn wir beten und manchmal sogar im Gebet auf den Knien, kann Gott uns Frieden geben. Frieden, der allen Verstand übersteigt, den wir auch nicht erklären können. Manche Dinge kann man einfach auch nicht erklären, in der Führung Gottes und in der Berufung Gottes. Dann gibt es aber auch so etwas wie prophetische Worte, wir hatten das jetzt gerade vor uns, ich möchte auch gleich noch 2, 3 Beispiele geben. Gott kann durch Bibelverse sprechen, die sich immer wiederholen. Das haben, glaube ich, einige schon erlebt, dass man den Herrn gebeten hat und der Herr gibt einen Bibelvers und man macht wie so ein Vlies auslegen, weil Gideon, gib den doch bitte nochmal. Und dann gibt der Herr den tatsächlich nochmal und das wiederholt sich. Und man denkt, das kann doch kein Zufall sein. Das gibt es also auch. Und Gott kann auch durch Umstände leiten. Das ist auch möglich, dass Gott besondere Dinge geschehen lässt, wo wir auf einmal wach werden, wo wir auf einmal wach gerüttelt werden vielleicht sogar. Und auch dafür gibt es Beispiele. Ich möchte das jetzt mal so ein bisschen anhand der Sachen, die ich so erfragt habe, bei anderen versuchen zu illustrieren. Es gibt eine Familie, die haben gesagt, ja, wir sind maßgeblich in Richtung Mission motiviert worden, indem wir die Biografie von Jim Elliot gelesen haben. Das hat uns sehr geprägt, das hat uns sehr berührt, das hat uns die Augen geöffnet, auch für Stämme, die noch nicht erreicht worden sind mit dem Evangelium. Und wir haben viel darüber gebetet, wir haben den Herrn gebeten, dass er uns klare Wegweisungen gibt auf verschiedene Stämme. Und dann gab es sogar irgendwann mal ein Erlebnis, dass ein Stamm tatsächlich irgendwo einen Hilferuf losgelassen hat, wir brauchen Unterstützung. Und der ist irgendwo abgedruckt worden und den haben die gelesen. Und für die war das dieser mazedonische Mann, der sie rief und sagt, kommt hier herüber. Dann gab es welche, die haben Bedenken gehabt. Die hatten den Eindruck, ja, wir haben irgendwie den Eindruck, der Herr möchte, dass wir in diese Richtung gehen, dass wir bereit sind, auch unser Heimatland zu verlassen und woanders zu dienen. Aber da gab es eine ganze Reihe an Bedenken. Und die haben angefangen, diese Bedenken einfach mal in der Liste aufzuschreiben, auf ein Blatt Papier. Und gesagt, Herr, das sind unsere Bedenken, die wir dabei haben. Bitte wisch die irgendwie weg oder mach deutlich, dass es nicht nach deinen Gedanken ist, sondern dass wir uns darum keine Sorgen machen müssen. Und dann hat der Herr gesprochen, verschiedentlich. Und diese Bedenkenliste, die hat sich immer mehr abgebaut. Die hatten auch den Wunsch, dass auch ihre Kinder irgendwie auch diese Überzeugung haben, dass der Herr doch redet. Und dass es jetzt nicht nur was ist, was sie dann ihren Kindern erklären, sondern dass auch vielleicht die Kinder selbst irgendwie empfinden, ja, der Herr redet zu uns auch als Familie. Und das hat der Herr auch in gnädiger Weise erhört, sodass selbst anscheinend die Tochter irgendwann mal in einer Versammlungsstunde gesagt hat, nach einer Versammlungsstunde gesagt hat, also der Herr hat doch zu uns geredet. Dann gab es welche, die haben auf Felsenworte gebaut. Das waren Worte, Felsenworte, Worte, die sich wiederholt haben, die eindrucksam schon mal vor einem gestanden haben, die in besonderen Situationen gekommen sind, wo man sich gesagt hat, das ist ein Wort, da kann ich mich dran festhalten. Da kann ich drauf stehen, wenn ich irgendwann mal losziehe. Und davon hat es einige Worte gegeben. Und das ist ungemein wichtig, dass man, das möchte ich jetzt generell sagen, dass man wirklich ein festes Fundament unter den Füßen hat. Denn wenn man loszieht und wenn man Dinge hinter sich zurücklässt und die Zelte abbricht und auf einmal in der Luft hängt, zwischen zwei Kulturen entwurzelt ist und dann kommen Probleme und dann kommen Anfechtungen und dann kommen Schwierigkeiten, dann braucht man Dinge, auf die man sich stützen kann. Dass man weiß, ich bin nicht im Eigenwillen gegangen, der Herr hat uns gesandt. Das ist eine ganz wichtige Sache und deswegen dauert das auch manchmal seine Zeit. Ja, das gibt Leute, die hätte ich gerne viel, viel früher schon irgendwo gesehen und die haben gesagt, nein, wir brauchen einfach noch ein bisschen Zeit. Es braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Wir sind noch nicht so weit. Und so hat jeder auch seine eigene Beschaffenheit vor dem Herrn und das ist auch sehr gut so. Es gab eine Familie, die haben Besuch gemacht auf dem Missionsfeld. Die hatten vorher verschiedene Sachen waren schon zusammengekommen. Ich gebe jetzt immer nur Abschnitte, Ausschnitte. Ne? Das ist immer noch viel, viel mehr als das, was ich jetzt hier wiedergebe. Es ist immer nur ein kleiner Ausschnitt. Die hatten irgendwann den Vers bekommen, einige haben gearbeitet und andere sind in ihre Arbeit eingetreten. Und dieser Vers, den hatten sie so vor sich. Und dann haben sie einen Besuch gemacht auf dem Missionsfeld. Und genau während sie dort sind, klingelt das Telefon bei einem Bruder und sie bekommen gesagt, eine Schwester, die 50 Jahre hier dem Herrn gedient hat, die ist soeben heimgerufen worden. Und das war ein deutlicher Fingerzeig darin, dass sie in eine Arbeit eintreten sollten, die an einem gewissen Ort bereits begonnen hatte. Dann gibt es, das hat mich auch sehr erstaunt, aber es ist schön, die Wege des Herrn zu sehen. Wir reden immer so viel über Abraham und bestaunen seinen Glauben. Ja? Er wusste nicht, wohin er komme. Er zog los, ohne zu wissen, wohin er komme. Und auch das gibt es. Dass man manchmal den Eindruck bekommt, der Herr möchte, dass wir gehen. Und wenn du dann die Frage stellst, ja, wohin geht's denn? Ich weiß es noch nicht so genau, aber der Herr möchte, dass wir gehen. Wir hätten immer gerne den kompletten Plan schon ausgerollt, aber auch das gibt es, dass man, es war eine Familie, die hatten diesen Eindruck, der Herr hat gesprochen, er möchte, dass wir gehen, aber wir können noch nicht wirklich sagen, wohin. Und über einen Zeitraum von anderthalb Jahren, da kam dieses Geh, aber der Weg, wohin es gehen sollte, war noch nicht klar. Und sie wussten, sie sollten die Zelte abbrechen, sie sollten losziehen und den ersten Schritt machen, ohne zu wissen, ob das jetzt der letzte Schritt ist oder ob es vielleicht noch irgendwo anders hingeht. Auch das gibt es. Es war immer ein langer Prozess, in der Regel, der mit sehr viel Gebet verbunden ist, wo der Herr prophetisch reden kann. Ich möchte noch ein Beispiel geben, dann auch überleiten zum Schluss. Es gab auch welche, die haben länger gebetet für eine Sache, die waren schon sehr, sehr nah dran, aber die wollten auch nochmal eine Bestätigung haben. Da hatte er schon Festigkeit bekommen. Er hatte immer gedacht, er bräuchte ein Schild aus dem Himmel, ein prophetisches Wort, und das war nicht gekommen, sondern Frieden von einer Sekunde auf die andere. Unerklärlich, wie wenn der Herr redet und sagt, schweig, verstumme, und der Friede war da. Und die Frau, die sehnte sich nach Frieden, und dann ist es anders gekommen, also der Friede kam, aber auf eine andere Weise als erwartet. Wir haben sich unterhalten darüber, die Schwierigkeiten, die auf einen zukommen, wenn man jetzt die Zelte abbricht, wer soll dann sorgen, wie soll das gehen? Und dann kam ein Vers in ihren Sinn, 2. Korinther 9, Vers 8, dem aber der über, ja, der alle Zeit, ich lese den Vers besser mal, ich habe jetzt gerade nicht auswendig drauf, 2. Korinther 9, Vers 8, Gott aber vermag jede Gnade euch gegenüber überströmen zu lassen, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habend, überströmend seid zu jedem guten Wort. Wunderbares Versprechen, eine wunderbare Verheißung, die wir haben, dass Gott in der Lage ist, jeder Not zu begegnen, jede Gnade überströmen zu lassen, damit wir in der Lage sind, ihm so zu dienen, wie es gerade nötig ist. Eine zweite Frage, die so aufkam in dem Gespräch nachmittags, die war, Herr, man fühlt sich noch nicht bereit, das sind Herausforderungen, die auf einen zukommen, das ist fünf Nummern zu groß, wie soll das gehen? Ein anderer Vers, der da kam, war, dem aber der über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir erdenken oder erbitten, nach der Kraft, die in uns wirkt. Epheser 3, Vers 20. Und am gleichen Abend war Gebetsstunde, dann ist die Schwester dahingegangen in die Gebetsstunde und es wurde gebetet, dass der Herr redet. Und dann stand ein Bruder auf und er las 2. Korinther 9, Vers 8 und Epheser 3, Vers 20 und hat sich wieder hingesetzt. Und dann war auch klar, dass es jetzt der Herr war, der gerufen hat. Aber das war die Spitze vom Eisberg. Ja? Da ging ein ganzer Prozess vorher schon, wo man immer wieder in die gleiche Richtung geführt worden ist. Und dann am Schluss hat sozusagen der Herr den Deckel drauf gemacht und den finalen Frieden gegeben. Aber gerade diese zwei Verse, die müsste ich ganz kurz noch abschließend mal vor uns stellen. Wenn Gott beruft, dann gibt er immer auch die nötigen Mittel, die gebraucht werden, um ihm dienen zu können. Das ist oft eine Furcht, die man hat, weshalb man sich vielleicht dem Herrn auch gar nicht ausliefert, weshalb man überhaupt nicht bereit ist, zu sagen, Herr, tu mit mir, was du willst, weil man Angst hat, wie Petrus, dass man irgendwann einklappt oder sinkt. Aber der Herr hat verheißen, er wird die Mittel geben, das, was wir nötig haben für den Dienst. Und die zweite Sache mit Epheser 3, Vers 20, es ist immer so, dass wir vor Herausforderungen stehen, vielleicht jetzt, wenn wir an Mission denken, wir haben heute was gehört über Guyana und wie hart der Boden ist und was für krasse Kleinarbeit nötig ist und so und wie viel Geduld und Schweiß und Anstrengung und Unverständnis entgegengebracht wird und so. Und man denkt so, das kann ich niemals, würde ich niemals können. Aber wir dürfen uns auch darauf stützen, dass wenn der Herr zu einer Aufgabe beruft, dann ist er in der Lage, über die Maßen mehr zu tun, als wir erdenken oder erbitten, nach der Kraft, die in uns wirkt. Und das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die uns verändert. Wo wir vielleicht irgendwann zurückblicken und denken, das hätte ich nie für möglich gehalten, dass ich das mal mache. Und dann können wir sagen, es war der Geist Gottes, der mich dazu vorbereitet hat. Also auch da sollten wir Gott keine Limits setzen in dem Sinne. Sondern wirklich sagen, Herr, wenn du es willst, dann tu mit mir, was recht ist in deinen Augen. Die Berufung ist eine individuelle Sache. Gott spricht persönlich zu seinem Diener. Der Diener hört die Stimme des Herrn. Und der Diener folgt der Stimme des Herrn. Wir können also nicht damit rechnen, dass wenn ich gerufen werde, dass es auch allen Leuten in meinem Umfeld klar wird. Das wäre sehr, sehr schön, wenn es so ist. Aber es ist doch ganz natürlich, dass ich viel, viel intensiver in dieser Übung stehe, vielleicht über Jahre hinweg, und dem auch dementsprechend der Herr auch viel, viel direkter zu mir redet, als zu Leuten, die vielleicht in meinem Umfeld sind. Außerdem schreibt Paulus ganz deutlich, jeder Diener, der steht vor seinem Herrn. Und persönlich sind wir einmal verantwortlich. Natürlich ist es sehr schön, wenn andere auch diese Übereinstimmung haben, aber selbst der Herr Jesus der war unverstanden in seiner eigenen Familie. Und es gab andere, die nicht verstanden worden sind, abgelehnt worden sind, obwohl sie ganz deutlich vom Herrn berufen wurden. Ja, wir sehen deutlich, es gibt kein Pattern, es gibt kein Muster, dass wir sagen können, so muss ein Ruf aussehen. Ja, das ist immer wieder unterschiedlich. Es gibt Dinge, die wiederholen sich. Es gibt aber auch eine Familie, die habe ich jetzt noch vergessen, die sagten mir, wir haben eigentlich so gut wie keine Fremdeinwirkung bekommen. Der Herr hat uns Frieden gegeben. Und wir können das gar nicht richtig erklären. Wir sind einfach gegangen, weil der Herr uns mit seinem Frieden erfüllt hat, nachdem wir lange Zeit darüber gebetet haben. Auch das gibt es. Letztendlich ist es das auch, dass der Friede des Christus in unseren Herzen entscheidet. Aber wie man da hingeführt wird, das steht Gott alleine zu, wie er das in unserem Leben tut. Ja, warten ist eine ganz wichtige Sache. Warte, bis der Herr es dir deutlich macht. Wir wissen sowieso nicht genau, welche Aufgaben der Herr für uns hat, ob im Ausland oder im Inland. Wir wollen uns alle dem Herrn öffnen und sagen, Herr, tu mit mir, was du willst. Aber warte, bis der Herr deutlich zu dir gesprochen hat und du wirklich diesen Frieden, der allen Verstand übersteigt, in deinem Herzen hast, sagen kannst, ich kann gehen, ich weiß, wem ich geglaubt habe, auch in dieser Sache.